Heute Morgen hörte ich einen Hilferuf und ich kenne den Sound in der Stimme meiner Frau. Wenn der ertönt, dann gilt es meistens, sie zu retten vor einer Spinne, die sich irgendwo in unser Haus gewagt hat. So bin ich natürlich gleich hingeeilt und was habe ich gesehen? Das war keine Spinne. Es war eher so etwas wie ein Bär. Bei der näheren Betrachtung habe ich festgestellt, oh, es ist kein Bär, es ist eine Hummel mit unglaublichen Ausmaßen. Ehrlich, so eine Hummel hast du noch nie gesehen. Und dann habe ich todesmutig mich dran gemacht und habe ihr den Weg gewiesen in ein Glas, um dann dieses Glas an den Balkon zu führen, um sie der Freiheit zu entlassen. Weil so mache ich das immer mit Spinnen und so weiter. Ich töte sie nicht, sondern ich entlasse sie in die Freiheit. Und dann können sie ihren Weg ins Nachbarshaus finden. Alle außer unseren Nachbarn finden das jetzt komisch, gell? Dann gingen so meine Gedanken dahin, eine Hummel, die dürfte eigentlich gar nicht fliegen. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es auch unmöglich und alle Wissenschaftler schütteln den Kopf, aber sie tut es dennoch. Sie tut es, weil Gott einmal gesagt hat, flieg. Und dann fliegt sie. Gott ist ein Gott voller Wunder und das Thema dieser Predigt heute lautet die Bibel, das ist unsere Serie, ein Buch voller Wunder. Im Studium hatten wir ein Fach, da ging es darum, dass Theologen die Bibel entmythologisieren wollen. Du kannst dieses Wort sofort wieder streichen, weil es beinhaltet nichts Gutes. Es geht darum, dass man wissenschaftlich sich ranmacht an das Wort Gottes und alles mal rausstreicht, was irgendwie nicht für uns Menschen erklärbar ist. Also alle Dinge, die in den Bereich der Wunder fallen, werden rausgestrichen. Und dann kannst du dir mal vorstellen, wie dick dann die Bibel noch ist. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und ich bin dankbar, dass unsere Dozenten uns gelehrt haben, gleich von Beginn an, dass wir glauben können, was Gottes Wort sagt, weil Gott lügt nicht. Und wir haben schon gelernt, alle Schrift ist von Gott eingehaucht, inspiriert, sie kommt von ihm. Deswegen kann es überhaupt nicht sein, dass das, was wir hier lesen, nicht der Wahrheit entspricht, auch wenn wir es uns mit unserem kleinen menschlichen Hirn nicht vorstellen können. Jeremia 33, Vers 3. Eine fantastische Aussage, mit der wir starten. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du keine Ahnung hast, sagt Gottes Wort. Ruf mich an, sagt Gott, und ich werde dir Dinge zeigen, von denen du noch nichts gewusst hast. Gott will uns also hineinführen in eine Ebene des Übernatürlichen. Und vielleicht ist das für Sie, die Sie gerade diese Predigt sehen oder für Sie, die Sie zum ersten Mal hier sind, neu zu hören. Aber Gott ist in der Lage, unglaubliche Dinge zu tun. Ich möchte mal fragen, wer hier ist und sagt, oh, Wunder hätte ich schon gern in meinem Leben. Ja, das ist wie im Frühgottesdienst auch schon, alle Hände gehen hoch. Aber ich muss dir auch sagen, wenn du dich nach Wunder sehnst, dann sei sicher, Wunder haben immer Probleme im Gepäck. Weil zunächst beginnt alles mit einer Herausforderung, mit einem Problem, weil dann kann das Wunder greifen. Wir steigen ein und schauen uns mal an die Wunder im Alten und Neuen Testament. Und ich erhebe nicht den Anspruch, dass das alles vollständig ist, sondern ich habe einfach mal so rausgepickt, wie mir das in den Sinn kam und will das zusammen mit euch betrachten. Wenn du deine Bibel zur Hand nimmst, dann wirst du auf der ersten Seite schon mit gewaltigen Wundern konfrontiert. Wenn du dir die Schöpfung anschaust, Gott sprach und es, wow, du musst dir mal vorstellen, da war vorher nichts und Gott spricht und dann ist ein Universum da. Dann wird eine Sonne, ein Mond, unerreichte Galaxien geschaffen. All das für uns nicht vorstellbar. Und Gott spricht und es war. Und er spricht und unglaubliche Dinge geschehen. Der schöne Schwarzwald wird geschaffen. Tiere ganz unterschiedlicher Art, die Pflanzenwelt, die wir bestaunen können. Alles Wunder von Gott. Dann nimmt Gott und er macht sich die Hände schmutzig, er nimmt einen Brocken Lehm, bringt seinen Lebensatem hinein und wow, das Wunder Adam ist da. Alle Frauen sagen Amen. Und er nimmt eine Rippe des Mannes und er schafft die Eva. Was für eine brillante, schöne, göttliche Idee. Frauen sind so wunderschön. Jawohl. Mancher Ehemann kriegt gerade den Ellenbogen seiner Frau in die Rippe, weil sie sagt, nicht plural, ich bin's. Also deine Frau ist eine wunderbare Idee Gottes. Ich möchte euch Mut machen, Männer, Ehemänner, auch die, die ihr lange verheiratet seid. Lasst euch nicht gehen in dieser Zeit der Kontaktbegrenzungen, wo wir nicht ins Restaurant gehen können. Du kannst dir dein weißes Hemd rausholen, den schönsten Anzug, kannst Essen kommen lassen oder selbst kochen und deiner Prinzessin, diesem genialen Gedanken Gottes, zeigen, wie sehr du sie doch liebst. Und alle Ehemänner sagen, gut. Wenn du dir die Schöpfung anschaust, ein einziges Wunder Gottes. Jeder Einzelne, der hier ist, du bist ein Wunder von Gott. So herausragend, schön, so einzigartig gemacht. Jeder von euch ist ein Kunstwerk. Dann lesen wir in der Bibel, dass die Bosheit in die Menschen kam, Folge des Sündenfalls. Und Gott sagt, wir starten nochmal neu mit einer Familie, mit der Familie Noahs. Und dann gibt er diesem Mann einen Plan, dass er ein Schiff baut, das Platz bietet nicht nur für seine Familie, sondern für die unterschiedlichen Tiere, die dann weiter auf dieser Erde leben sollten. Und dieser Noah macht sich ran. Jahr um Jahr arbeitet er an diesem Boot, bis plötzlich das eintritt, was es vorher nicht gab. Die Menschen kannten keinen Regen, aber plötzlich regnete es. Die Sintflut kam. Und durch die Arche hindurch wurden sie hindurch gerettet, der Katastrophe, die da über diese Erde kam. Dachte so bei mir, die Arche wurde ja von Amateuren gebaut, die Titanic von Profis. Ein Wunder, dass dieses Schiff dann so durch diese Katastrophe hindurchkam. Nach Noah liest du von Abraham und Sarah. Vater Abraham ist uns allen gut bekannt. Und dennoch war er nicht Vater, sondern lange Zeit seines Lebens hatte er und seine Frau keine Kinder. Und dann sprach Gott, richte mal deine Augen zum Himmel und schau dir das Sternenzelt an. So zahlreich werde ich deine Nachkommen machen. Aber es sah menschlich gesehen überhaupt nicht danach aus. Hey, mit 99 planst du nicht nochmal eine Familie? Und dann kommt der verheißene Sohn, Isaak. Es kommt genau, wie Gott es gesagt hat. Höre, mach nie ein Komma, wo Gott einen Punkt setzt und mach nie einen Punkt, wo Gott ein Komma setzt. Lasst uns immer offen sein, offen bleiben für die Wunder, die Gott tut. Wir spulen weiter in der Geschichte Israels, kommen nach Ägypten. Mittlerweile war das Volk Israel dort in Gefangenschaft. Und dann erweckt Gott einen Mann namens Mose und sagt, führ mein Volk raus aus der Sklaverei rein. Ich habe ein verheißenes Land für sie, ein wunderbares Land. Und dann beginnen so erstaunliche Dinge. Zunächst einmal begegnet Gott diesem Mose in einem brennenden Dornbusch. Nun, dass ein Dornbusch mal brennt in der Wüste, ist nichts Besonderes, im Gegenteil. Aber dass er nicht verbrennt und dann noch anfängt zu reden, das ist schon besonders. Der Stab von Mose wird zur Schlange und dann wieder zu einem Stab. Versucht mir das mal zu erklären, wie das geht. Auch Aarons Stab wird zur Schlange und dann will Pharao einfach das Volk nicht ziehen lassen und es brechen die Katastrophen herein über das Land Ägypten. In einem viel, viel schlimmeren Ausmaß, und ich will Corona nicht verharmlosen, aber in einem viel, viel schlimmeren Ausmaß, wie das, was wir erleben. Zum Beispiel, das Wasser wird zu Blut. Das Land wird bedeckt mit Fröschen, Stechmücken, Hundsfliegen. Was immer das ist, aber es hört sich nicht angenehm an. Das Vieh bekommt die Pest. Die Menschen Geschwüre. Hagel geht hernieder. Heuschrecken kommen übers Land. 3 Tage Finsternis. Und schließlich werden die Erstgeborenen sterben. Alle die, die nicht unter dem Schutz Gottes waren. Ein außergewöhnliches Ereignis reiht sich an das andere. Schließlich darf das Volk ziehen und sie kommen in die Wüste. Und auch dort hört es nicht auf mit den außergewöhnlichen Wundern Gottes. Der Herr selbst geht dem Volk voran, in der Nacht mit einer Feuersäule, am Tag mit einer Wolkensäule. Gott ist da, er versorgt sie mit dem himmlischen Manna. Wasser wird, das vorher ungenießbar war, wird süß. Wachteln fallen vom Himmel. Wasser kommt aus einem Felsen hervor. Mose, er betet einmal, dass das Volk gegen Amalek im Kampf siegt. Und wenn immer er die Arme oben hat, sind sie siegreich. Sobald er sie sinken lässt, verlieren sie einen Kampf nach dem anderen. Aber dann hebt er die Hände wieder. Nicht zu erklären, den Zusammenhang von erhobenen Händen. Ein Wunder, das Gott tut. Im 4. Buch Mose liest du von der Rotte Korah. Hast du schon mal von diesen Leuten gehört? Ganz unangenehme Typen. Sie lehnten sich gegen die Leiterschaft von Mose auf. Und das hat Gott überhaupt nicht gefallen. Und Mose versucht, die Sache irgendwie für die Leute noch hinzubekommen, aber sie haben nicht aufgehört zu rebellieren und gegen diese Leiterschaft aufzustehen, anzuklagen und auch alle anderen durcheinander zu machen. Und dann sagt die Bibel, als Gericht öffnet Gott den Boden und verschlingt diese ganze Rotte Korahs. Ein außergewöhnliches Eingreifen Gottes. Wenn du weiterliest, wie sie ins verheißene Land kommen, ein Wunder reiht sich ans andere. Sie kommen durch den Jordan, trockenen Fußes hindurch, dann kommen sie an eine sehr, sehr befestigte Stadt, Jericho. Und Gott sagt, folgendermaßen werdet ihr diese Stadt einnehmen. Ihr kreist schweigend um die Stadt 6-mal und am 7. Tag, da werde ich euch die Stadt geben. Dann werdet ihr in die Hörner blasen und die Mauern werden fallen. Ein Wunder, das Gott tut. Im Kampf gegen die Amoriter, da betet Josua und plötzlich bleibt die Sonne und der Mond stehen. Ein zusätzlicher Tag geschieht. Josua 10, kannst du das nachlesen. Dann zur Zeit der Könige im Alten Testament, da kommt ein Engel Gottes und erschlägt die Assyrer im Kampf gegen Israel. 2. Chroniker 32. Der todkranke König Hiskia wird gesund. Er ist eigentlich dem Tode verurteilt und dann betet er in seiner Not und Gott gibt ihm weitere 15 Lebensjahre hinzu. Ein Wunder, das dort geschieht. Wenn du dir die Geschichte von David anschaust, oh, ich liebe das. Da ist dieser Hirtenjunge und dann kommt er und er sieht, wie von den Philistern Goliath sein Volk und vor allen Dingen seinen Gott verspottet. Alle weichen aus Angst zurück, weil das war ein Hühne, bewaffnet bis unter die Zähne. Und dann kommt der Hirtenjunge mit seiner Schleuder. Ein Stein reicht aus, um den Riesen zu fällen und den Sieg herbeizuführen und zu zeigen, dass wenn wir im Namen unseres Gottes kommen, ist alles möglich, weil Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Es ist unser Glaube, der davon überzeugt ist, dass die Sache nicht vorbei ist, bis Gott sagt, dass sie vorbei ist. Und so lange bleiben wir dran, auch im Gebet. Zur Zeit der Propheten. Wir haben gehört in der Predigtserie von Elia und Elisa. Es lohnt sich, die Geschichte mal ausführlich sich anzuschauen. Elia, er selbst kommt zum König und er sagt, auf mein Wort hin wird es nicht mehr regnen. Und dann 3,5 Jahre hat es nicht geregnet, bis er gesagt hat, jetzt wird es wieder regnen. Gott versorgt ihn durch Raben. Hey, das ist wirklich ein Wunder, weil ein Rabe ist kein Tier, das irgendjemand versorgt, außer sich selbst. Elia kommt zu einer Witwe in Zapat und das Wunder geschieht, dass in dieser Hungersnot im Land ihr Öl und ihr Mehl nicht versiegt. Sie hat immer zu essen. Der verstorbene Sohn dieser Witwe wird durch ein Wunder wieder auferweckt. Gott antwortet auf das Gebet von Elia mit Feuer im Kampf gegen die Baalspriester. Elia schließlich wird von einem feurigen Wagen abgeholt und in die Ewigkeit gebracht. Hey, das wäre mein Wunsch, gehen zu dürfen. Da ist die Haltestation und dann fährt der feurige Wagen Gottes vor. Bitte einsteigen und ab geht die Post. Du kannst mir nicht sagen, dass das irgendwie menschlich erklärbar ist, oder? Die Wissenschaftler, soweit ich weiß, haben noch keinen feurigen Wagen, der einen in die Ewigkeit befördert. Wir schaffen es ja gerade mal auf den Mond. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, von der wir hier reden. Oder unter Elisa, dem Nachfolger von Elia. Da ist das bittere Wasser und er heilt es. Auch er ist begleitet von zahlreichen Wundern. Einmal wird er verspottet von einer zahlreichen Knabenbande. Da waren Junge, die haben ihn verspottet aufgrund seiner Frisur. Die Bibel sagt, er hatte meinen Haarschnitt. Stell dir das mal vor, Elisa. Richtig eine coole Frisur. Und dann wird er verspottet. Und was passiert? Die Bären kommen und schlagen die Kinder tot. Du sagst, oh, was eine grausame Geschichte. Ja, überleg dir, über welche Frisur du Witze machst. Bei ihm füllt sich ein ganzes Tal mit Wasser, obwohl es nicht regnet. Auch bei ihm, eine Witwe wird versorgt durch Öl, das vermehrt wird. Auch hier wird ein Sohn dieser Witwe auferweckt. 100 Männer werden mit 20 Gerstenbroten gesättigt. Sag mal, dass das kein Wunder ist. Ein aussätziger Staatsmann mit Namen Naaman kommt zu ihm. Er ist todkrank. Und Elisa sagt, jetzt steig mal in den schmutzigen Fluss Jordan und dann wirst du heil sein. Eigentlich keine unglaubliche Idee, müsste man meinen. Und dennoch, dieser Akt der Demut dieses Mannes führt dazu, dass er gereinigt ist und heil. Eine ganze Armee der Syrer wird mit Blindheit geschlagen und können später wieder sehen. Oder denk an Jona, dieser bockige Prophet, der verschluckt wird von einem Fisch. 3 Tage und Nächte befindet er sich im Bauch dieses Fisches, um dann wieder ausgespuckt zu werden. 2. Chance. Gott lässt über diesem Propheten einen Baum über Nacht wachsen und ihn gleichzeitig auch wieder so schnell verdorren. Auch das ist nicht normal. Im Alten Testament, mich beeindrucken die 3 Freunde von dem Propheten Daniel. Da wird das ganze Volk aufgefordert, die Götzen anzubeten und die 3 sagen, das machen wir nicht. Und als Strafe dafür, dass sie das nicht tun, hat der König angeordnet, werden sie in einen Ofen geworfen, voller Feuer. Brennend heiß. Mir gefällt, was die Jungs dann sagen. Sie sagen, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns aus dem Feuer und aus der Gewalt dieses Königs retten. Aber, und jetzt kommt's, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen. Wow, was für ein Glauben. Ob es Gott nun tut oder nicht, ändert nichts an meinem Vertrauen zu ihm. Er ist der liebende Gott. Hey, und wenn du lange auf dem Weg bist nach dem Wunder, es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott liebevoll ist zu dir, dass Gott stark ist, dass er dich wertschätzt, dass er dich niemals vergessen hat. Und dann lesen wir in der Geschichte, die 3 werden reingeworfen und man staunt, hey, sie sind nicht mehr zu dritt, da ist ja noch eine 4. Person, wer mag das wohl gewesen sein? Hey, mitten in diesem brennend heißen Feuer kommt Jesus zu Besuch. Hey, Leute, ihr seid nicht allein und kommt, ihr habt noch einen Auftrag. Sie werden rausgeholt aus diesem Ofen und die Bibel sagt, nicht mal der Hauch eines Brandgeruchs war an ihnen, nichts. Daniel selbst, er wird in eine Grube geworfen mit Löwen. Und auch als ihm nichts passiert, weil Gott den Rachen der Löwen zugehalten hat, da sagt der König Darius Folgendes, Daniel 6, Vers 28, der Gott Daniels, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Beim Betrachten der vielen Geschichten im Alten Testament fällt mir auf, dass es oft Wunder des Gerichts sind. Im Neuen Testament werden wir die Wunder der Gnade sehen. Im Alten Testament meine ich oft so eine Verbissenheit, so ein harter Kampf, um das Wunder zu sehen. Im Neuen Testament hat es für mich eher eine Leichtigkeit, wie Jesus hingeht. Er spricht ein Wort und die Heilung ist da. Er geht an gegen die finsteren dämonischen Mächte und Menschen werden befreit. Die vier Evangelien berichten von insgesamt 41 Wundern, die Jesus getan hat. Kranke Menschen wurden geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben, also Menschen, die satanisch belastet waren, wurden frei. Und wir lesen von drei Menschen, die gestorben sind und wieder ins Leben zurückkamen, ganz übernatürlich. Jesus hatte Gewalt über die Naturkräfte. Er machte aus Wasser Wein, das war sein erstes Wunder bei einer Hochzeit, 600 Liter, Mann, oh Mann. Jesus, er konnte über das Wasser gehen. Wenn du sagst, oh, das ist etwas Normales, dann empfehle ich dir, geh mal an den Baggersee und probier es aus. Jesus hatte die Gewalt über die Naturkräfte. Da war ein Sturm und er spricht und der Sturm kommt zur Ruhe. Durch 5 Brote und 2 Fische, Tausende werden gesättigt. 100 Mann, 20 Gerstenbrot, das ist ein Klacks gegen das, was Jesus getan hat. Er heilt die Menschen an Geist, Seele und Leib. Wann immer die Aussätzigen zu ihm gekommen sind, einmal sagt Jesus zu einem Aussätzigen, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann sagt dieser Mann zu ihm, wenn du willst, kann ich gereinigt werden. Und Jesus sagt, ich will. Hey, daran hat sich nichts geändert. Jesus sagt auch in deine Situation heute hinein, ich will. Gott hat sich nicht verändert. Er will heute genauso wie damals Menschen berühren, befreien, heilen, bewahren davor, dass man sich selbst zerstört. Wie viele Menschen sind dämonisch getrieben, ihrem Leben ein Ende zu machen, sich selbst zu verstümmeln, zu ritzen und in die Zerstörung hineinzugehen. Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen. Jesus ist gekommen, um uns echtes Leben zu geben. Ein Leben in Fülle, hörst du, in Fülle. Er ist ein Mann, der ist so getrieben von der Selbstzerstörung, dass die Leute im Dorf ihn genommen haben, mit aller Kraft haben sie ihn auf den Friedhof gebracht, dort in eine Höhle mit Ketten gebunden, nur damit er keinen weiteren Schaden sich selbst und auch anderen anrichtet. Und dann heißt es, wann immer sie ihn gedacht hatten, irgendwie zu bändigen, riss er die Stahlketten auseinander. Er kam wieder und er zerstörte alles, was in seinem Umfeld war. Er war so innerlich aufgefressen von Selbsthass und Hass gegen andere. Und dann kommt Jesus und er treibt die Legion der Dämonen aus diesem Menschen aus. Und dann, das ist so wunderbar, dann sagt die Bibel, und dann saß er ordentlich, in Ruhe, im Frieden, zu den Füßen Jesu. Das ist ein Wunder. Wie viele Menschen sind heute getrieben durch dämonische Mächte, können nachts nicht schlafen, sind permanent geplagt durch Unfrieden. Und dann kommt Jesus und er sagt, ich will, dass du in Freiheit kommst. Sei geheilt, sei frei, sei wiederhergestellt. Jesus erweckt den Jüngling in Nein auf, Lukas 7, das Töchterlein vom Jairus, Lukas 8 und auch seinen Kumpel Lazarus, Johannes 11. Aber das Schönste, was ich sehe im Neuen Testament, das größte Wunder ist, wenn Jesus Menschen begegnet, die so hoffnungslos gebunden waren in Sünde und er bringt ihnen die Vergebung von Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes und er sagt ihnen, Friede dir. Das ein Mann, der kommt des Nachts, ein Theologe. Nachts schleicht er sich an Jesus, weil er wollte nicht gesehen werden. Und dann spricht Jesus mit ihm über die Vergebung der Schuld, über neues Leben, dass wir wiedergeboren werden können, neues Leben empfangen. Der Theologe versteht am Anfang nur Bahnhof. Er sagt, wie kann ich denn als erwachsener Mann wieder in den Bauch meiner Mutter zurückkehren? Und dann macht Jesus ihm klar, dieses neue Leben, diese neue Wiedergeburt wird im Glauben angenommen, freigesetzt durch Gottes Kraft, durch seinen Geist. Wann immer wir unser Leben zu Jesus bringen und ihm anvertrauen, dann schenkt er uns neues Leben. Da kommt eine Frau, sie kommt nicht bei Nacht, sondern sie kommt am helllichten Tag an einem Brunnen, den Jakobsbrunnen. Warum kommt sie am Tag? Nun, weil sie in der Hoffnung ist, da niemanden zu begegnen. Wenn die Sonne am höchsten steht, geht niemand zum Brunnen, um Wasser zu holen. Sie wollte ihre Ruhe haben und dann begegnet sie dort Jesus. Und Jesus, er spricht mit ihr und er sieht die ganze Katastrophe ihrer Vergangenheit, wie sie ausgenutzt wurde von Männern. Er sagt, 5 hast du gehabt, den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Prophetisch schaut er seelsorgerlich hinein in ihr Leben, ohne erhobenen Zeigefinger, ohne sie anzuklagen, sondern voller Liebe begegnet er ihr und er gibt ihr ein neues Leben. Und dann kehrt sie in ihr Dorf zurück. Und im Grundtext ist das so schön geschrieben. Sie quatschte jeden voll, kann man es einfach übersetzen. Ob die Leute es hören wollten oder nicht. Sie war so voller Freude über das neue Leben, das Jesus ihr geschenkt hat. Sie konnte nicht stillhalten. Du gehst weiter in die Apostelgeschichte. Jesus ist zum Vater gegangen und es ist genau das geschehen, was er verheißen hat. Der Heilige Geist kam auf die erste Gemeinde. Feuerzungen wurden sichtbar auf jedem Haupt. Die Städte, wo sie waren, erbebte. Sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Von nun an nicht mehr punktuell geschehen die Zeichen und die Wunder, sondern von dieser Zeit an geschieht das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Er hat gesagt, Johannes 14, wahrlich, wahrlich. Und wenn immer Jesus wahrlich, wahrlich sagt, können wir uns warm anziehen. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Er sagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht einfach so zurück, sondern ihr sollt noch größere Werke tun, wie ich sie getan habe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Erfüllt von dieser Verheißung gingen die ersten Jünger, durch den Heiligen Geist getrieben, gingen sie an jeden Ort, um dort den Menschen die Befreiung zu bringen. Von Petrus und Johannes heißt es, sie kamen an die schöne Pforte und dort saß dieser Gelähmte. Der wollte einfach nur Geld haben. Und dann sind Petrus und Johannes dort, weil zur Stunde des Gebets wollten sie dort in den Tempel gehen. Und dann sehen sie diesen Mann da und dann sagen sie, oh, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. In Jesu Namen, steh auf. Und seine Beine wurden stark und er sprang und er hüpfte und er lobte Gott. Und die ganze Stadt bekam das mit. Der da saß, gelähmt, Jahr um Jahr, ist nun geheilt durch die Kraft Gottes. Das war Kapitel 3. Kapitel 5, eine unbestimmte Zahl von Heilungen in Jerusalem. Hey, da ist Petrus unterwegs und die Bibel sagt, wo sein Schatten hingefallen ist. Wenn da ein Kranker lag, war er gesund. Was für eine Schattenseite, oder? Du gehst durch die Stadt, wo über dein Schatten fällt, auf einen Kranken ist er gesund. Wow! Das ist nicht medizinisch erklärbar. Das ist Wunderkraft Gottes. Kapitel 8, Heilung und Befreiung durch den Evangelisten Philippus in Samarien. Kapitel 9, der erbitterste Feind der ersten Kirche, Saulus. Er hat eine Begegnung mit Jesus, wird blind und durch Gebet wiedersehend. Kapitel 9, wird die Tabitha durch Petrus vom Tode wieder ins Leben zurück befördert. Kapitel 14, Heilung eines Gelähmten, von Kind auf war er gelähmt, nie einen Schritt gegangen. Dort in Lystra kommt Paulus hin und er betet und der Gelähmte ist heil. Kapitel 20, Apostelgeschichte. Da hat Paulus so einen richtigen Lauf gehabt. Der hat gepredigt und gepredigt und gepredigt. Nicht langweilig, nur lang. Die Bibel sagt, bis nach Mitternacht. Und da wurde es dann einem Jüngling, der da am Fenster saß, doch ein bisschen. Der ist eingedöst, aus dem Fenster gekippt und da lag er da unten. Oh, und was macht Paulus? Na, er geht hin, betet für ihn. Der Typ ist wieder gesund, weiter kann es gehen mit dem Gottesdienst. Kapitel 28, Heilung der Kranken auf Malta. Und du kannst lesen und lesen und lesen in der Bibel und du wirst feststellen, was für ein Gott der Wunder wir haben. Gott ist größer als dein größtes Problem. Nach konservativen Schätzungen gibt es 3000 Verheißungen in deiner Bibel. Auf jeder Verheißung kann dein Name stehen. Umkreise die Verheißungen in deiner Bibel. Mach sie zu einem Beginn deines persönlichen Wunders. Und ich möchte zum Schluss persönlich werden, weil wir haben uns eine ganze Reihe von Wundern angeschaut, jetzt im Alten und Neuen Testament. Und ich möchte aus meinem Leben erzählen. Vor 2 Wochen waren wir in Hannover eingeladen, im hohen Norden. Und da ist mir eine Frau begegnet, der ich sehr viel zu verdanken habe, weil sie war eine meiner Kinderstundentanten. Angelika. Und es war echt ein Fest, sie dort oben zu treffen in der Gemeinde. Weil, ich habe ihr das dann auch gesagt, sie kam damals als Pastoren-Ehepaar in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Und sie haben sicherlich viel zu tun gehabt, aber sie hatte es auf dem Herzen, sich um die paar Kinder zu kümmern. Wir waren im besten Fall sonntags vielleicht eine Handvoll Kinder. Und sie hatte das auf dem Herzen. Und sie sah vielleicht als eine der wenigen Menschen außer meinen Eltern etwas in mir, was andere Leute nicht gesehen haben. Die meisten haben in mir einen verschüchterten, mit Sprachfehler behafteten Jungen gesehen, mit mangelnden Aussichten auf die Zukunft irgendwie. Aber sie hatte ganz früh in mir etwas entdeckt. Das hat sie dann meiner Mama erzählt und hat gesagt, oh, auf deinem Sohn liegt eine Berufung. Und meine Mama hat gesagt, ja, das weiß ich von Geburt an. Wenn ich auf mein Leben schaue, mit 18, 19 habe ich gebetet, dass Gott mir wie Adam die Frau zuführt für mein Leben. Weil ich habe zu Gott gesagt, ich kriege das nicht hin. So schüchtern wie ich bin, du musst die Frau schon mir zuführen. Und so war es dann auch in der Lehrstelle, der ich Maschinenschlosser gelernt habe. Eines Tages, an diesem ungewöhnlichen Ort, wo ich es nie erwartet habe, sendet Gott mir meine Frau. Eine wunderschöne junge Frau, die dort einen Ferienjob macht, kommt in die Werkstatthalle und verliebt sich in den Jungen mit der Latzhose, Öl verschmiert. Das ist mal ein Wunder. Mit 16 Jahren war ich Teil einer Gruppe von Jugendlichen. Wir haben gezeltet im Kolbenacker in Steinbach. Und das Ziel war, in die Stadt zu gehen, Menschen auf Jesus anzusprechen und eine Gemeinde in Baden-Baden zu gründen. Und ganz ehrlich, Mann, hatte ich Angst, als wir los in die Stadt sind. Und von Haus zu Haus, weißt du, geklingelt, um dann einzuladen, von Jesus zu erzählen und einzuladen zum Gottesdienst. Wenn ich geklingelt habe, ich habe immer gebetet, Herr, lass niemand zu Hause sein. Und eines Nachts öffnet sich der Reißverschluss meines Zeltes und ehrlich, sowas. Und ein Kopf kommt rein, schaut mich an und sagt, du wirst vor tausenden Menschen über Jesus sprechen. Hey, das war so weit weg, wie du es dir nicht denken kannst. Aber John Stratzmesteroff, Teil unserer Gemeinde, Mitglied, er steckte damals seinen Kopf in mein Zelt, sprach prophetisch aus. Jahre später, ich predigte in der Musical Hall in Stuttgart. Da war der Gottesdienst vorbei. Und ich komme ins Foyer und wer steht mir gegenüber? Brother John. John Stratzmesteroff. Schaut mich an, ich habe es dir gesagt. Ich möchte über diesen Ort hier sprechen. Hier sitzen wir, nehmen es vielleicht als selbstverständlich hin. Das ist ein riesiges Wunder hier. Und was bin ich dankbar, dass wir diesen Raum haben? Wie wäre dann das jetzt? Drüben wäre doch gar nicht möglich. Und jetzt haben wir diese Möglichkeit. Schau, Wunder in meinem Leben, aber wir brauchen für die Zukunft eine ganze Reihe von Wundern. Und ich möchte dich einladen, mach keinen Punkt, wo Gott ein Komma gesetzt hat. Nicht in deinem Leben, wo du ein Wunder brauchst, auch nicht für die Wunder in unserer Gemeinde. Wir werden beten für Bronwyn und Wolfgang, bis sie wiederhergestellt und hier in unserer Mitte sind. Wir werden nicht locker lassen zu beten, dass die Wunder in deinem Leben passieren, dass die Singles den richtigen Ehepartner bekommen, dass die, die gerade finanziell so Existenzsorgen haben, dass du wieder einen Job bekommst, dass du wieder hineinkommst in eine göttliche Versorgung. Wir werden nicht locker lassen, weil Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wenn dir ein Problem deines Lebens zu groß erscheint, hey, dann hat es genau die richtige Größe für Gott. Weil Gott sich darum kümmert. Und genau das wollen wir jetzt erleben. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt nochmal Gott anbeten, bring dein Anliegen zu ihm und erwarte glaubensstark, dass Gott ein Wunder in deinem Leben tut.